Also, wir haben ein interessantes Thema. Dürfte ich da die Folie haben? Das heißt, der explosivste Ort der Erde, das Geheimnis vom Felsendom. Wenn wir schauen, nach Jerusalem gehen, das Erste, was uns immer auffällt, das ist natürlich der Felsendom, der über allem thront. Wir schauen den von allen Seiten an und den Tempelplatz. Und wir merken, der Tempelplatz, der heizt die ganze Situation im Nahen Osten auch auf. Und zwar heizt er den so auf, dass es nicht nur Christen sich dafür interessieren, nicht nur Juden sich dafür interessieren, sondern auch die muslimische Welt schaut auf den Tempelplatz. Sehr spannend, woher man auch immer schaut. Das Interessante an das, was Jerusalem ausmacht oder ein Zentrum ist, das ist der Felsendom. Das ist vom Skopusberg, das ist von der anderen Seite, vom Ölberg, der Dom, wo immer wieder raussticht, auch da auf dem Platz selber. Das Interessante ist, was hat denn der Erdogan gesagt zu dem? Er hat gesagt, die Wiedergeburt der Hagia Sophia als Moschee ist ein Vorbote für die Befreiung der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Wir folgen dem Willen der Muslime auf der ganzen Welt, wenn wir das Zeitalter der Unterbrechung beenden. Jetzt merken wir, das ist ja so hochbrisant. Wir denken, der ganze Platz, der steht ja eigentlich schon unter muslimischer Herrschaft. Und der Erdogan redet davon, er muss den befreien. Ja? Und dass ein neues Zeitalter anbricht, ein Zeitalter der Muslime. Das hat er gesagt, nachdem vorher der Khamenei postet hat, das Bild zum Al-Quds-Tag 2020, also alles in diesem Jahr. Und dort hat er geschrieben, wir werden in Jerusalem beten. Und das ist eine Kriegserklärung an die sunnitische Welt, weil das, die Leute, die da stehen, das sind alles Schiiten oder mit Schiiten liierte Personen. Das heisst, eigentlich, sagt der Khomeini, die Waffe, die jetzt auf dem Platz ist, ihr habt eigentlich nicht das Recht, dort zu sein, sondern wir Schiiten sind die, die da sollen sein. Was auch noch, und da ist noch übrigens das, die Wulch, habt ihr gesehen, das ist noch der umgebracht worden ist, da. Der Führer, der so unter den Iranern der oberste Befehlshaber war, ist der Sulani. Ich könnte jetzt euch all die Personen aufzählen, bringt eigentlich aber nicht viel. Weil mir ist es wichtig, wir merken, die ganze Welt konzentriert sich auf diesen Platz. Also da sehen wir die Al-Aqsa-Moschee, wo sie befreien wollen. Interessant, in der Enzyklopädie vom Islam steht, in der Endzeiterwartung im Islam spielt der Felsendom eine wichtige Rolle. In einer Überlieferung heißt es, dass es eine Armee mit schwarzen Flaggen aus Khorasan, das ist Land von der aufgehenden Sonne, kommen wird, um das unter Besatzung stehende Jerusalem zu befreien und beim Felsendom die Flaggen zu hissen. Und jetzt macht es uns Klick, Erdogan, okay, du beziehst dich auf diese Regelung oder auf diese Prophezeiung und er versteht sich als der Khorasan, aber auch der Khomeini versteht sich also als der Khorasan, der da kommt und das wird befreien. Interessant, auch ein Bild aus einer schiitischen Seite, wo man merkt, die schwarze Flagge soll gehisst werden auf einem Felsendom. Natürlich provozieren das sonnige Bilder. Das ist von der jüdischen Seite, ihr seht hier den Tempel, der hier am Tempelplatz gebildet wird. Geschickt bei diesem Bild ist, es ist im luftleeren Raum dargestellt, der Tempel. Also es kann niemand sagen, es soll auf dem Tempelplatz, weil da in dieser Grössenordnung wäre die Al-Aqsa-Moschee und das ist da, wo heute die Ausgrabungen sind. Und natürlich gibt es immer wieder jüdische Gruppen, die gehen auf den Tempelplatz, laufen dort rum. Man erkennt sie, das sind so Siedler an der Kleidung. Und wenn ihr schaut, die laufen barfuß über den Platz. Warum? Weil es ist ein heiliger Boden, aber Mose hat auch keine Schuhe angehabt. Weiter provozieren natürlich die Münzen zum 70-jährigen Bestehen vom Staat Israel, dem Kyrios gewidmet. Und da hat es so einen, der wie der Trump aussieht. Und er hat ja eigentlich auch gesagt, dass er Israel hilft. Und das ist natürlich sehr provozierend. Wir merken, da kocht sich ganz langsam etwas auf über diesen Platz. Und dieser Platz hat gewisse Geheimnisse. Und es ist wichtig, wenn wir mal verstehen, was das eigentlich ist. Also der ganze Platz, der wird als ferne Kultstätte bezeichnet. Als Al-Masjid al-Aqsa oder Al-Haram al-Sharif. Moscheen auf dem Platz, dass man das einfach versteht. Die Al-Aqsa-Moschee ist die da unten. Und das ist eine Moschee ab 717. Dann das da ist der Felsendom, das Rätsel. Da sind eigentlich erst ab den 70er Jahren Gebet drin. Auf der muslimischen Seite wird immer wieder betont, es ist keine geweihte Moschee. Also es ist einfach ein Felsendom. Dann da unten sind die Stele Salomons. Das ist die grösste Moschee im Nahen Osten. Da haben wir unterirdisch ausgehöhlt und ein Loch gemacht. Da hat man ja lange das Gefühl gehabt, die Mauer geht jetzt dann raus. Von dort her, es ist ganz mysteriös, was da unten läuft. Man kann das auch nicht besuchen. Dann da beim Hulda-Tor, unten durch, hat es auch eine Moschee drin. Und das Neueste ist, da beim Goldigen Tor hat man auch eine Moschee daraus gemacht. Wenn man auf dem Tempelberg betet, was ist auffallend? Alle beten so, dass ihre am Felsendom zeigen. Fällt euch das auf? Würden wir an einem heiligen Ort dahinter zuwenden? Irgendetwas an dieser Erzählung da ist mysteriös. Weiter fällt auf, dass der Gebetsplatz, wo der Mohammed gebetet hat, der ist nicht vorne am Felsendom, sondern hinten am Felsendom. Das da ist der Platz. Der wird von vielen Touristen gar nicht angeschaut, weil er ist sehr unscheinbar, wird immer bewacht, damit niemand da reingeht. Das da ist die Gebetsrichtung. Das da ist die Himmelfahrtskuppe. Das wird daran erinnern, dass der Mohammed in den Himmel gefahren ist. Aber dann wird immer wieder gesagt, der Felsendom ist es. Wir merken Spannung in der Luft. Wenn wir jetzt das miteinander anschauen, da sehen wir die Himmelfahrtskuppe, die ist genau auch ausgerichtet auf eben den Gebetsplatz da. Den Gebetsplatz sieht man auf der Karte leider nicht. Also der ist genau gleich ausgerichtet. Die grüne Linie, hier seht ihr da, das ist Gebetsrichtung, wo da auch der Platz von Mohammed hat. Und die rote Linie ist die Ausrichtung vom Felsendom. Wenn Sie ein bisschen Geometrie haben, sehen Sie per Auge, irgendetwas stimmt nicht. Das ist nicht miteinander ausgerichtet. Wenn man das miteinander anschaut, nochmal die grüne Linie, die geht da durch. Ah, die ist genau gleich wie die Al-Aqsa-Moschee. Also Gebetsrichtung vom Gebetsblatt von Mohammed stimmt genau mit dem überein, wo die Gebetsrichtung da hat. Ganz spannend. Wenn man jetzt die Gebetsrichtung nur übertreibt in der Karte, dann ist das da die grüne Richtung. Und wohin geht die Richtung? Oh, die geht gar nicht nach Mekka. Also wenn man auf dem Tempelplatz betet, betet man nicht nach Mekka. Das ist ja sehr interessant. Sie geht da in der Mitte runter. Und der Felsendom ist da die rote Linie, geht nochmal ganz neu mit anders hin. Das heisst, irgendetwas ist mysteriös an diesem Punkt. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen auf dem Tempelplatz, das wäre jetzt also die Gebetsrichtung, wo sie betet, aber das da wäre die eigentlich die Gali, die eigentlich nach Mekka müsste gehen. Weil Muslime sollen immer nach Mekka beten. Schauen wir das hier nochmal an, sehen wir, das sind wirklich ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Interessant ist, dass die Moscheen im ersten Jahrhundert alle nicht nach Mekka gehen in der Gebetsrichtung, sondern sie gehen nach Petra. So wie ich das vorher auch zeigen kann, wenn ihr dann nochmal zurückschaut, da sehen wir, es geht, die grüne Linie geht da durch Petra durch. Also, ist interessant. Geschichte, die uns erzählt wird, aber das, was wir vor Ort sehen und das Gebäude kann man nicht schieben, weil die Geschichte noch ein bisschen anders erzählt wird heute, die weist in eine ganz andere Richtung. Der Jakob, der Bischof von Edessa ist da oben, hat gesagt von den Muslimen, die Juden und Muslime, in welche Richtung dass sie beten. Das ist ein langer Satz, ich habe ihn gekürzt. Muslim betet in die Richtung von der Kaaba. Interessant, er redet nicht von Mekka. Das Zweite, den Ort ihrer Abstammung. Und dann beschreibt er, die da hinten, die beten Richtung Osten, die in Kairo beten Richtung Westen und die da unten beten Richtung Norden. Was heisst das? Es konzentriert sich auch in dieser Gegend, dass da die Kaaba ist, wo die Muslime beten, in den Jahren 884 bis 88, wo er im Amt war. Wir merken, von rein jetzt, nur schon vom Tempel her, kommen da schöne Fragen auf. Dann kommt natürlich auch noch, dass im Koran drei Völker erwähnt werden. Das ist Ad, Thamud und Midian. Midian, das kennen wir, das sind Midianiter, die wohnen da unten. Der Thamud, das sind sich alle einig, das sind Nabatäer. Das sind die, die da wohnen, um Petra herum. Und Ad, das ist das Ur oder Uz und wird heute immer mehr in der Osttürkei eben lokalisiert. Wir, dort, wo der Abraham herkommt. Wir merken also, das sind grosse Fragen, die nicht miteinander übereinstimmen. Wenn also die ersten Moscheen alle Richtung Petra gehen, dann müssen wir uns fragen, was ist denn an Petra so Besonderes? Petra hat, von Mekka werden verschiedene Sachen behauptet im in den Hadithen, das sind Erzählungen um den Koran herum. Weil im Koran wird Mekka nicht genannt. In der Sura 3, 96, 97 spricht man nur von Mekka. Und das wird als Wallfahrtsort beschrieben, das erste Gotteshaus und der Platz von Abraham. Aber es heisst nichts von Mekka. Einer der Krux vom Koran. Wenn wir jetzt da schauen, Petra hat eben Sachen, die beschrieben wird in der Tradition, das sind die Traditionen, was Mekka nicht hat. Petra hat einen Fluss, es hat Felder, es hat Bäume, Gras, Früchte, Olivenbäume, Berg und zwei Täler. Und Petra war ein Wallfahrtsort von den Nabatäer. Warum? Weil in Petra, wenn ihr schon dort war, sind ganz ein Haufen Gräber. Nabatäer waren Nomaden, die umgewandert sind, aber irgendwo haben sie ihre Toten begraben. Das war in Petra. Und jährlich sind sie dort hingekommen, um den Toten zu gedenken, und so ist ein Wallfahrtsort entstanden um Petra. Petra war ja lange verborgen, darum weiss man gar nicht so viel um die ganze Stadt herum. In der Bibel, im 1. Mose 21, heisst es auch, dass der Abraham da in der Wüste von Beersheba war und Ismael in der Wüste Paran gewohnt hat. Die Wüste Paran ist eben da hinten, rund da Petra und Umgebung, weil der Abraham hat sie ja da rausgeschickt. Also wir merken, interessant, da liegt etwas in der Luft. Wenn wir schauen jetzt da den Felsendom, was ist denn mit dem Felsen? Da hat es einen Felsen drin, darum heisst er ja auch Felsendom. Der sieht so aus, der Felsen. Was hat es denn mit dem Felsen auf sich? Interessant ist, dass die Juden da hingegangen sind und bei dem Felsen den gesalbt haben und gebetet haben. Warum haben denn die Juden dort gebetet? Warum? Weil der Tempel zerstört worden ist, ganz Jerusalem zerstört worden ist und eben der Felsen noch einzig allein übrig geblieben ist von dem ganzen Hügelzug, wo Jerusalem drauf gestanden ist. Und in der Bibel wird der Felsen immer wieder mit Gott vereinbart. 2. Samuel, der Herr ist mein Fels. Psalm 18, 47, der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Also, dass man dort hingeht und betet, hat so einen natürlichen Fluss, weil das in der Bibel so beschrieben ist, sogar der Paulus schreibt von einem geistlichen Fels, der ist aber Christus, aber wie immer etwas anderes. Aber wir merken, Fels ist ganz nah zusammen und sogar, wenn ich zu dir rufe, Herr, mein Fels, so schweige mir nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde wie denen, die in die Grube fahren. Also ganz ein starker Bezug zu dem Fels. Juden haben darum da gebetet. Sie haben nicht dürfen in Jerusalem, aber zu dem Felsen haben sie einmal im Jahr können gehen. Darum wird vielfach der Tempel über dem Felsen gezeichnet, so wie das da steht. So, und jetzt muss ich etwas sagen, was schwierig ist für uns, weil wir denken, wir wissen alles von Jerusalem. Aber wir wissen wenig über Jerusalem. Es gibt 6 Theorien, wo der Tempel auf dem Tempelberg könnte stehen. Es gibt eine Theorie da ganz oben, da in der Mitte, das sind da die verschiedenen Leute, die das vertreten. Und jetzt schauen wir das einmal an. Da oben könnte gestanden haben, das sagt da der Kaufmann, und zwar wegen der Ausrichtung vom Goldigen Tor. Das ist ganz grob. Es gibt ganz einen Haufen Details. Das Problem ist da oben das fließende Wasser, das berichtet wird. Dann die andere Theorie, die man am meisten hört, ist, dass da über einem Felsen gestanden ist. Das Problem von dem Ganzen, also Tradition redet von dem, der Felsen ist für das, oder die Ecke da könnte helfen, dass es da gestanden ist. Das Problem ist, es hat kein fließendes Wasser und der Josephus schreibt, es hat fließendes Wasser gehabt im Tempel. Und man sieht von der Oberstadt, also auf der anderen Seite, sieht man nicht in Tempelien, das ist auch gestanden, man hat in Tempelien können schauen, von der Burg Antonio und von der Oberstadt. Dann gibt es eine Theorie, die sagt, nein, der Tempel ist da gestanden, weil da ist die antike Wasserleitung, bis dahin fließt das Wasser und man würde auch da können besser hineinschauen. Also man könnte aber auch da, wenn man jetzt wieder einen Tempel aufstellt, einen schönen Zugang machen von der Klagemur, das wäre auch sehr ideal. Man muss vor allem den Dom, den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee nicht abreißen. Dann gibt es eine andere Theorie, die sagt, nein, der Tempel war da südlicher gewesen. Und zwar, es muss da oben eine grössere Zitadelle gehabt haben, als immer dargestellt wird. Warum? Dort drinnen hat es 6'000 römische Soldaten gehabt. Also die haben ja die Stadt bewachen. Und die Gräber vom hohen Priester liegen in dieser Linie. Ihr merkt, jeder hat gute Argumente, oder? Man kann auch Gegenargumente haben. Natürlich sehen wir jetzt so eine Darstellung, man kann das auch so darstellen. Also es ist jetzt aufgeteilt, da oben hat es einen grösseren Burg Antonia, da unten der Tempel und da, wo es drüber geht. Dann merkt man schon, aha, wenn man über den Tempelplatz redet, ist gar nicht so einfach. Auch Juden wissen nicht, wie es genau, wo er genau gestanden ist. Und jetzt kommt noch eine andere Theorie, die sagt, nein, der Tempel ist gar nicht da gestanden, weil das ist, wo wir heute als Tempelplatz anschauen, ist Burg Antonia. Und da unten ist der Tempel gestanden, da in der Nähe von der Kidonquelle. Und da hat der Herodes ein wahnsinniges Gebäude in die Luft gestellt und darum ist das so gewesen. Was für das kann sprechen? Man hat da in der Nähe frisches Wasser. Für den Tempeldienst braucht man nicht Zisternenwasser, was die anderen Wasserquellen nur sind, sondern man braucht fließendes Wasser. Dann hat da können wirklich ein Heer von 6'000 Soldaten in dem vor denen sein, mit den Bediensteten und so weiter, 10'000 Leute, die da gelebt haben. Man macht das Kasernenareal flach. Warum macht man das flach? Heute sind die Kasernen auch noch flach, damit man die Soldaten schnell zusammenziehen kann. Und da haben sie einen Abgang gehabt, der da gerade übergegangen ist in die Stadt. Es gibt auch noch das Argument, es hat 4 Münzen gegeben. Die sind von 17 bis 18 nach Christus und die liegen unter der Klagemauer in einer jüdischen Mikwe unten durch. Das heisst, die Mauer ist erst später gebildet worden, nachdem der Herodes schon gestorben ist. Fundament. Also ist eine sehr interessante Sache. Vom Josephus aus kann man auch davon ausgehen, dass 70 nach Christus das ein Problem gegeben hat, eben weil die Leute keine Arbeit mehr hatten. Dann sieht der Tempel so aus. Jetzt gefällt unser Bild, das wir gemacht haben, vom Tempelplatz, schon mal gehörig durcheinander. Dann kommt eine andere Theorie, die sagt, der Tempel ist da gestanden, in der heutigen Altstadt, und zwar geht man da aus von dieser Synagoge. Die Gebetsrichtung von dieser Synagoge geht da hoch, und das da ist immer der jüdische Teil von Jerusalem. Die Richtung von diesem Gebet geht da darauf und noch wieder darauf bis da ufe und das da ist der Hügel Golgatha. Jetzt sagen die einen, nein, das ist keine jüdische Synagoge gewesen im 1. Jahrhundert, sondern das ist eine messianisch-jüdische Synagoge gewesen. Darum geht die Gebetsrichtung da ufe und nicht noch jemand anders. Wir merken viele Fragen, die wir haben. Die einen sagen natürlich, das steht ja auf dem Eckstein dort, sage ich, der Posaunenplatz gewesen. Das heisst aber da Lebeit und das heisst zum Haus von der Trobenten. Das heisst, es könnte auch sein, wirklich, dass es auf dem römischen Dings gestanden ist, auf dem Fort oben. Und die Archäologen haben eben die Münzen da gefunden, die viele Rätsel aufwerfen. Und es ist interessant, in Jeremia steht, dass Jerusalem zum Acher wird. Und schaut mal das Bild an, das da vorher war. Das war alles Acher gewesen. Es gibt sogar die Theorie, dass der untere Teil ursprünglich höher war. Und die Römer, nachdem sie Jerusalem zerstört haben, das abgetragen haben. Und das kann man da sehen, wenn man da schaut, das ist das Davidsgrab. Das ist das ursprüngliche Davidsgrab, nicht das neue. Das Davidsgrab ursprüngliche, das war in der Stadt drin. Das muss unten im Berg drin sein, das Grab. Dann nachher hat man da eine Synagoge gefunden, das ist eine griechische Synagoge, vor dem Davidsgrab. Und wenn ihr jetzt da schaut, da hat es überall Schnitt drin. Da ist keine Höhle mehr, das ist abgetragen. Wenn ihr in Jerusalem rumlauft, findet ihr überall Steinbrüche. Das heisst, wo Jerusalem zerstört worden ist, haben wir nachher die Steine genommen und das neue Jerusalem bauen und hat angefangen, die Steine vom ursprünglichen Jerusalem abzuschneiden. Was ist das Besondere, was passiert ist? Wo der Tempel zerstört worden ist, haben wir angezündet. Es ist heiß geworden und das Gold ist runtergeritzt. Also in 13 runtergelaufen. Und die Römer haben jeden Stein weggenommen vom Tempel und haben ihn auf die Seite getan. Warum? Weil darunter konnte Gold sein. Das ist eine gute Motivation, um das alles wegtragen. Das würde ja eigentlich bedeuten, vom ursprünglichen Jerusalem ist alles abgetragen worden. Interessant ist, dass auch mal Juden gesagt haben, das, was der Felsendom ist, das Beit HaMikdash, das ist unser Tempel. Muslime sagen aber, das sieht man da von dieser Reise, da ist er rundherum gefahren, der Mohammed um die Welt herum, darum ein geschlossener Kreis, nicht ein Halbmond, dass da der Mohammed in den Himmel gefahren ist. An dieser Erzählung dürfen wir auch ein Fragezeichen machen. Warum? Das, was da gebaut worden ist, ist erst 60 Jahre nach dem Tod von Mohammed gebaut worden. Was ist denn da gestanden, wo der Mohammed hingekommen ist? Es heisst ein ferner Kultplatz oder es heisst eine ferne Moschee. Und da kommen wir wieder zurück zu diesen Rätseln, mit diesen Linien, mit diesen Ausrichtungen. Der Felsendom steht quer in der Gegend. Die rote Linie ist das, was ausmacht. Wenn wir mit der roten Linie ein bisschen in der Stadt herumwandern, dann kommen wir zu den Grabeskillen. Grabeskillen hat genau die gleiche Ausrichtung. Leider ist Israel das verpixelt, sieht man es nicht genau. Man sieht, da ist Grabeskillen. Ganz genau sieht man es jetzt da. Also die gestrichelte Linie, das ist die Ausrichtung, wo da die Grabeskillen hat. 81 Grad. Jetzt ist es interessant, das Oktagon, also der Felsendom, hat 80,31 Grad. Das heisst, es ist genau gleich ausgerichtet wie die Kille. Also wir sehen das da, die Achse, und wir sehen, dass da auch eine Spannung hat, weil es gibt eine Achse vom Ringsum und es gibt eine innere Achse. Das ist nochmal die Achse vom... Upsle. Bin ich da ein bisschen schnell gewesen. Die Achse vom Tempel vom Salomo, wenn man ihn da ausrichtet, auch in der ähnlichen Richtung. Jetzt gibt es aber noch eine interessante Sache. Wir sehen ja, das ist ein achteckiges Gebäude. Haben wir schon je eine achteckige Moschee gesehen? Gibt es nicht. Es ist der einzige Gebäude, der achteckig ist. Der Eingang da von dieser Seite. Dann habe ich das Bild gefunden. Seht ihr da? Es sieht aus wie der Felsendom. Ist aber nicht der Felsendom, sondern ist eine byzantinische Kirche, die in Caesarea. Wir sehen hier noch die Fundamente, die hier ringsum gehen. Wenn wir das anschauen, in einer Animation sieht das so aus. Eine achteckige Kille, ob jetzt ein Rundsdach oder ein anderes Dach drauf ist, Fantasie. Im 92 haben wir etwas Interessantes entdeckt. Das ist auch eine Kille, auch eine byzantinische Kille, auf dem Weg zwischen Jerusalem und Bethlehem, Katisma-Kirche. Da ist Maria abgesessen, wo sie müde war, auf dem Felsen. Und es ist die gleiche Struktur von einer Kirche wie der Felsendom. Interessant ist, dass auch das Haus von Petrus hat genau auch eine achteckige Kirche drüber gehabt. Auf dem Berg Gerazim haben wir auch eine achteckige Kirche und sogar die Himmelsfahrtkuppe auf dem Berg Ölberg ist auch achteckig. Spannend, dass der Felsendom eigentlich uns sagt, es ist eine Kirche. Es ist wie eine Kirche bauen. Und wenn wir den Felsendom ganz genau anschauen, ist es ja auch noch interessant, was sehen wir da innen? Durch diese Säulen gibt es genau ein Kreuz. Spannend. Also, wir haben da etwas ganz Interessantes. Der Felsendom hat eine Kuppe von 20,44 Meter und der Felsendom und die andere Kirche, Grabeskirche, hat 20,46. Das sind ja nur gerade 2 cm Differenz. Stellt euch das mal vor. Das heisst, der Felsendom sagt eigentlich aus, es war früher eine Kirche gewesen. Und die Struktur der Grabeskirche ist auch interessant. Da hat man also die erste Ausrichtung und das Grab ist um 2,8 Grad verschoben. Ungefähr. 2,7 Grad verschoben. 2,7 Grad verschoben ist auch der Felsendom innen durch zwischen der inneren Ausrichtung und der äußeren Ausrichtung. Also das ist sehr spannend. Wenn ich jetzt das so anschaue, würde ich sagen, das Gebäude, das haben nicht Muslime einfach nachgebaut, sondern da ist Logik dahinter und eine Tradition, die christlich ist. Jetzt Muslime sind ja gekommen, haben die Jerusalem erobert, die haben das Problem gehabt mit den Byzantinern. Wenn man die Geschichte der Muslime will glauben, dann haben also Muslime ihre Finde angestellt, ein geheimnisvolles Gebäude bauen wie eine Kirche, damit sie können sagen, es ist ein muslimisches Gebäude. Das ist sehr rätselhaft. Man kann das glauben oder man kann auch sagen, vielleicht liegt da noch etwas anderes dran. Also wir merken an diesen Linien, es ist gar nicht so einfach. Wenn wir jetzt aber in den Felsendom hineingehen, dann ist, sagt der Felsendom auch etwas drin daraus über das, was eigentlich Muslime haben wollen sagen mit dem Felsendom oder was da jetzt steht. Und jetzt geht es um den Schriftzug als Mosaik-Inschrift. Sehr spannend, das sind so Texte. Und da heisst es ganz klar, es gibt keinen Gott außer Gott allein, er hat keinen Teilhaber. Und jetzt ist etwas sehr Interessantes. Jetzt müssen wir mal überlegen, woher kommen die Aussagen? Die Aussagen kommen ja aus der Bibel, 1. Chroniker 17,20. Es gibt keinen Gott außer dir. Jesaja 44,6. Außer mir gibt es keinen Gott. Also es ist nicht eine speziell neue Aussage, sondern man findet sie schon in der Bibel. Und jetzt heisst es dort drinnen, übersetzt, Mohammed sei der Knecht Gottes und sein Gesandter. Was da steht, ist interessant. Das Wort Mohammed, das heisst der zu Preisende. Ja, Mohammed ist schon mit der Zeit ein Name geworden, aber der Ursprung von dem Beding heisst der zu Preisende. Das heisst, man kann die ganze Schrift, die da rein heisst nicht Mohammed, der Knecht Gottes und sein Gesandter, sondern es kann heissen, der zu Preisende ist der Knecht Gottes und sein Gesandter. Und wenn wir in die Bibel gehen, der Jesaja 52 redet, mein Knecht, er redet vom Prophet und Psalm 118, wunderbar, da heisst es, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der zu Preisende, oder? Und wer ist der zu Preisende? Nach Johannes 12,13, das ist Jesus. Sie haben Psalm 2 genommen und gesagt, er ist der zu Preisende und er kommt im Namen vom Herrn. Das ist sehr spannend, das wirft Rätsel auf. Also kann man da übersetzen, zu loben ist der Knecht Gottes und sein Gesandter. Mohammed war ein Ehrentitel und nicht nur ein Eigenname. Wenn wir noch weiterlesen in diesen Schriften, heisst es ganz klar, es ist nicht drei, sondern nur eine. Denn Gott ist ein einziger, gepriesen sei er, wie sollte er auch ein Kind haben. Also jetzt in der anscheinenden Himmelsfahrt, Kirchen oder Kapellen oder Kuppen oder so, ist das Thema nicht der Mohammed, sondern das Thema ist Jesus und seine Göttlichkeit. Da heisst es auch Einziger. Einziger heisst im Hebräischen Yachid, Einziger, aber in der Bibel wird für die Einheit von Gott Echad gebraucht, das heisst Eins. Also da im Deutschen, wir machen auch einen Unterschied, die anderen Sprachen nicht. Einziger meint nur ein Einziger, aber Jesus, also von Gott heisst es immer, er ist Echad. Echad heisst Eins. Was stellen wir jetzt also da fest in dieser ganzen Felsendom inne? Da wird Jesus als der Gesandte bezeichnet, nochmal an einer anderen Stelle, der Sohn von der Maria. Es heisst jetzt da nochmal ganz klar, der Gesandte und der Knecht ist Jesus. Und dann kommt ein Einschub, und der Einschub ist im Koran gar nicht über Jesus, sondern über Johannes, also das Durcheinander. Und nachher kommt dann da nochmal, dass eben, wenn Gott muss nicht ein Kind zeugen, sondern er kann sagen, es sei einfach geschaffen. Im Felsendom, was da steht, geht es aus arabischer Sicht um Jesus und es geht nicht um den Mohammed. Es hat auch noch einen Satz drin, der heisst, der Islam, die rechte Religion bei Gott ist der Islam. Jetzt kann man aber diesen Satz auch anders lesen, und zwar warum? Wenn Sie jetzt da lesen, das heisst Islam da, Sie sehen da keine Punktierung. Die Punktierung, die kommt erst ab 786, also viel später. Das heisst, das ist nur eine Konsonantenschrift, Rasam heisst das, und so sind verschiedene Interpretationen von dieser Sura 3,19 möglich. Erst im Jahr 870, vor 870, hat der Al-Bukhari den Islam definiert mit den Hadithen. Eine Religion im eigentlichen Sinn hat es gar nicht gegeben. Also man kann das eigentlich auch übersetzen. Die Rechtart vor Gott stehen, in der Beziehung zu sein mit Gott, ist, und jetzt Islam, sagen wir manchmal, Islam ist Frieden oder Unterwerfung. Islam, SLM, heisst aber auch ausgeglichen sein, in Übereinstimmung sein. Im Hebräischen heisst es Leshalem, das heisst bezahlen. Es ist bezahlt, in Übereinstimmung. Und das ist sehr interessant, dass also da im Felsendom eigentlich nicht eine muslimische Aussage steht, sondern eine gnostisch-christliche Aussage steht da drin. Interessant. Paulus hat schon gesagt zum Timotheus, es gibt so Leute, die haben sogenannte Erkenntnis, höhere Erkenntnis. Das sagt ja der Mohammed von sich, er hat höhere Erkenntnis. Und sie sagen dann, Jesus sei nicht im Fleisch gekommen. Also in Jesus begegnet uns nicht Gott. Und das ist eigentlich das, was wir im Felsendom lesen, das Bekenntnis dazu. Wenn wir das so anschauen, merken wir, der Ursprung vom Islam ist eine christlich-gnostische Abspaltung. Der Auslöser war die Göttlichkeit von Jesus. Da haben wir ja verschiedene Konzile, die über das geredet haben. Wir haben das Sanidisches Reich und die arabische Wüste. Die sind gute Rückzugsziele für die Leute. Warum? Wenn da ist ja das Problem gewesen, wo ist man unbehelligt klar worden von den Römern? Da auf dieser Seite. Also sind die dort übergegangen. Und das, was wir im Islam sehen, ist eigentlich der ursprünglich Ein-Gott-Glaube der arabisch sprechenden Leute. Interessant, die Muslime am Anfang sind überhaupt nicht in einer Konkurrenz gestanden mit den Christen, weil sie sind nur unter den Arabischsprachigen gewesen und sind eigentlich keine Bedrohung gewesen. Wie ist dann der Islam oder überhaupt das Reich entstanden? Arabische Söldner haben den Byzantinier geholfen gegen die Sassaniden. Dann hat der Kaiser ihnen Freiheiten gegeben und wo dann der Kaiser gestorben ist, haben sie ihr Gebiet ausgeweitet. Und dann hat es einen Widerstand gegeben in Petra und weil der Widerstand in Petra war, hat man nicht mehr können an das Wallfahrtszentrum und dann ist der Felsendom umfunktioniert worden. Also ganz eine andere Geschichte, die man da auch sehen kann. Wir sehen da nochmal die sanidischen Perser. Das lassen wir alles aus in unserem Geschichtsdenken. Aber die messianischen Juden sind in diese Richtung geflüchtet. Alle, die eine andere Auffassung haben vom christlichen Glauben, sind in diese Richtung geflüchtet. Und darum hat es da ganz einen Haufen verschiedene Ansichten gegeben. Auch der deutsche Islamwissenschaftler sagt, es war ein Maria-Memorie. Die Katholische schreibt sogar, im Kreuzbibliothek schreibt, der Kaiser Justantin hat das für die selige Jungfrau gebaut. Es war ein Pilgerzentrum gewesen. Und das ist sehr interessant. Fazit. Aus dem allem raus, was ich für mich nehme, Gott möchte, dass wir ihn verehren und nicht einen Ort. Warum lässt Gott das Geheimnis sein? Ist das Geheimnis? Ist immer noch das Geheimnis. Was wo gestanden ist. Gott möchte nicht, dass wir uns an Punkte fixieren. Wenn Sie auf eine Israel Reise mit mir kommen, immer wieder müssen wir sagen, da erinnern wir uns daran. Aber ob es da genau war, wissen wir nicht. Gott möchte, dass wir ihn verehren und nicht einen Ort. Und das Thema vom Felsendom ist nicht die Himmelfahrt von Mohammed, sondern ob Gott uns Jesus begegnet. Der Islam behauptet, Jesus ist Mensch und Prophet, extra von Gott geschaffen, aber er ist nicht Gott. Aber der Paulus schreibt, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Und in der Diskussion mit Muslimen hören wir ja sehr stark die Argumente, ja, Jesus hat ja nie gesagt, er sei Gott, also ist er gar nicht Gott. Ich möchte ein paar Punkte aufzeigen, die uns zeigen, was Jesus wirklich Gott ist. Jesus redet immer in eigener Autorität. Er sagt nie, der Herr im Himmel hat mir gezeigt. Er sagt, ich sage. Die Ich-Bin-Worte sind Bilder, die im Alten Testament für Gott reserviert sind. Jesus vergibt Sünden. Dann sagen die Schriftgelehrten, das kann nur Gott. Leute knündeln aber von Jesus. Möchtet ihr euch an die Daniel-Geschichte erinnern? Abknündeln von irgendetwas anderem ist ein Verbrechen für Juden. Gott, ein No-Go. Und Jesus hat das akzeptiert. Im jüdischen Kontext unvorstellbar. Jesus hat gesagt, dass er vor Abraham existiert. Er hat gesagt, dass er nicht von dieser Welt ist. Und er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Ich hat nicht Jachid. Und das heisst, es ist eine enge Verbundenheit. In Jesus begegnet uns Gott. Die Reaktion der Leute war klar. Sie haben Kleider zerrissen und gesagt, das ist Gotteslästerung. Der Glaube an Gott vom Abraham ist, der Abraham hat geglaubt, Gott kann ihm als Mensch begegnen. 1. Mose 18, das ganze Kapitel. Da war klar, in Jesus begegnet uns Gott. Die Reaktion der Leute zeigt das klar auf. Und die Frage ist, können wir das annehmen, dass Gott tatsächlich Mensch geworden ist? Können wir die Einheit annehmen von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und es ist spannend, Jesus sagt, auch wenn ihr sie nicht verstehen könnt, glaubt um den Werkwillen, den ich da habe. Die Einheit kann jemand, der den Heiligen Geist empfangen hat, annehmen, auch wenn er sie nicht verstehen kann. Wir müssen uns noch überhaupt die Frage stellen, können wir Gott so nehmen, wie er sich offenbart, oder muss Gott so sein, wie wir uns ihn vorstellen? Das wirklich grosse Geheimnis, wo eigentlich der ganze Tempelplatz uns aufzeigt, finde ich das. Wo der Salomo dort den Tempel gebaut hat, hat er ein Gebet gesprochen und gesagt, wenn da die Leute beten, himmlischer Gott, und wenn der Fremde da ruft, dann lass sie deinen Namen erkennen, lass sie dich fürchten, weil sie da sind. Und dann sagt Gott als Antwort, 2. Chronik 7, meine Augen sollen jetzt für das Gebet an diesem Ort offen sein. Das heisst, Gott sagt, wenn Leute richtig oder dort an dem Platz betet, dann will ich aufs Gebet hören. Jetzt können wir natürlich, das jüdische Ansicht, kann man sagen, ja gut, die Juden können über den Torabund mit Gott in Verbindung sein und nicht die Juden können einfach zu dem Gott Israels beten. Das langt doch. Nein, es langt nicht. Warum braucht es Jesus? Gott liebt uns und will, dass wir mit ihm glücklich werden. Das ist der wichtigste Satz. Gott liebt dich. Nicht, weil du etwas gemacht hast, sondern weil du eine Person bist, geschaffen von ihm. Egal, wie es dir geht, Gott liebt dich. Egal, was du verbockt hast, Gott liebt dich. Warum? Als Person. Nicht, weil du etwas gemacht hast. Gott liebt dich und will, dass du mit ihm glücklich wirst. Und darum will er nicht im Tempel von Jerusalem sein. Er will nicht dort unten sein. Nein, er will in uns sein und mit uns sein. Und er will uns durch den Heiligen Geist leiten. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Damit der Heilige Gott bei uns unheiligen Menschen sein kann, ist Jesus gestorben für uns am Kreuz. Das ist wahnsinnig. Wahnsinnige Aussage. Das ist spannend. Durch den Heiligen Geist kommt der himmlische Vater und Jesus in uns hinein, in unser Leben hinein. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Das schreibt er schon im Hesekiel, dass das wird kommen. Das steht auch im Johannes 14. Der wirklich explosivste Ort dieser Welt, das ist unser Herz. Das andere, problematisch, wird ein Krieg geben, wird Konflikt geben. Wir können das lesen im Hesekiel 18 und 19, dass sich die Völker, die Türkei, der Iran, zusammen verbünden. Und sie wollen eben nach Jerusalem ziehen. Wie wir ganz am Anfang im Bild gesehen haben. Um Jerusalem zu befreien, sagen sie. Dann werden sie in die Berge kommen und Gott wird ein Ende setzen zu ihrem Angriff. Und dann wird der Islam in sich zusammenbrechen. Warum? Weil der Gott Israel stärker ist. Aber Gott geht es gar nicht um Tempelplatz oder nicht Tempelplatz. Gott geht es um den Platz bei uns. Gott möchte bei uns und in uns sein. Wir sind der Tempel Gottes und er wohnt in uns. Und in so einer Gemeinschaft miteinander soll das auch spürbar werden. Gott ist präsent. Ich weiss von Juden, die sind in messianische Gemeinden hineingegangen und haben gesagt, wow, da innen ist die Schechina Gottes, Gegenwart Gottes. Und das hat sie so fasziniert und überzeugt, dass sie gesagt haben, das will ich auch. Das ist das, was unser Leben speziell macht. Dass die Gegenwart Gottes bei uns ist, Gott in uns ist und dass Jesus uns Gott begegnet und den Zugang geschaffen hat und wir so dürfen leben und etwas ausstrahlen von Gottes Gegenwart. Wir bringen das Reich Gottes nicht in dem, dass wir irgendetwas an Abstimmungen durchsetzen, sondern das Reich Gottes wird erfahrbar durch mich selber als Mensch. Egal, wie mein Umfeld ist. Wir sind die Hände, wir sind das Maul, wir sind die Ohren von Gott, in dem, dass wir füreinander auch da sind. Und unsere Sachen, die uns beschäftigen, einfach Gott sagen. Das ist eigentlich das, was die Bibel möchte. Und das finde ich so faszinierend. Wenn mich etwas fasziniert, faszinieren mich auch die archäologischen Sachen. Aber mich fasziniert, dass Gott bei mir sein will. Warte. Ja, Jesus, du hast den Weg schaffen zum Vater, damit der Vater und du durch den Heiligen Geist in uns wohnen, weil wir dein Tempel sind. Danke, dass wir dich einfach einladen dürfen, du uns auch veränderst und prägst. Und danke, dass da deine Gegenwart spürbar ist, jetzt mitten unter uns. Du bist da, du bist nicht fern, du bist nicht an einen Ort gebunden, wo wir darum kämpfen müssen, sondern du möchtest bei uns sein, uns leiten, uns führen und uns ganz neu glücklich machen über dem, dass du nicht ein ferner Gott bist, wie in anderen Auffassungen und Religionen, sondern ein Gott, der ganz nah bei uns ist. Und wir können dich einfach Tag für Tag einladen und du führst uns. Danke vielmals für deine Gegenwart in unserem Leben und danke, dass du die ganze Welt in deinen Händen hast, wenn es jetzt auch drunter und drüber geht, wo wir dürfen wissen, du bist da. Amen.